Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt. Guten Tag. Ab heute tagt der Deutsche Museumsbund, der sich diesmal ganz dem Thema Klimaschutz verschrieben hat. Wir sprechen gleich mit der Präsidentin des Verbandes. In Amsterdam gibt es eine Neuinszenierung von Donizettis Oper Maria Stuarda. Das Sprengelmuseum schaut sich die In- und Outsider der klassischen Moderne an. Und in Berlin wurde gestern Abend über Kulturjournalismus diskutiert. Auch das Themen in dieser Sendung. Zuerst aber zu einem Pianisten, der mit Mitte 80 beschloss, eine zweite Solokarriere zu starten und der 2014 mit 90 Jahren sein Debüt bei den Berliner Philharmonikern gab. Menachem Pressler, mehr als 50 Jahre lang Pianist im Beaux-Arts-Trio. Wenn er Klavier spiele, dann fühle er sich höchstens wie 50, sagte er mal in einem Interview. Beim Treppensteigen sehe das dann allerdings anders aus. Dieser Humor war typisch für Menachem Pressler, der gestern im Alter von 99 Jahren gestorben ist. Holger Nolze erinnert an ihn.
Menachem Pressler wurde geboren als Max Menachem am 16. Dezember 1923 in Magdeburg. Die Eltern führten einen Laden, Hosen Pressler. Schon als kleiner Junge war er vom Klavier nicht wegzubekommen. Das Instrument öffnete dem Jungen eine Welt der Schönheit. Beethoven, Schumann, seine Musik hatte Bestand auch gegen den wachsenden Lärm der Nazis, noch als in der Reichspogromnacht der Laden geplündert wurde. Er übte, und vielleicht war es seine Form des Widerstands.
Die Angst kam nicht in die Nähe vom Klavier. Da gab es wirklich nur das Suchen nach Schönheit.
Menachem Pressler, der mit Eltern und Geschwistern aus seiner Heimat getrieben wurde, der 1939 auf dem letzten Schiff nach Palästina fliehen konnte, während viele seiner Familie ermordet wurden, der in Tel Aviv vor Schwäche und Erschöpfung zusammenbrach, mitten in einer Beethoven-Sonate, er wurde bis zuletzt nicht müde, über das Glück des Lebens und der Musik zu sprechen, auch das Glück seiner Kindheit. Von Anfang an hatte er Glück mit seinen Lehrern und Menachem Pressler war stolz auf die Verbindung zu einer Pianistentradition, die Virtuosität in den Dienst tieferer Erkenntnis großer Werke stellte. In Israel hört Pressler von einem neuen Klavierwettbewerb im fernen San Francisco, der ausschließlich den Werken von Claude Debussy gewidmet war. Er macht sich auf den Weg, lernt das letzte Pflichtstück ohne Klavier, lesend im Zug, erreicht San Francisco am Tag vor dem Wettbewerb, spielt unter 64 Konkurrenten hinter einem Vorhang als Nummer 2. Max Pressler, der junge deutsche Immigrant aus Israel, macht das Rennen. Ab jetzt spielt er in einer anderen Liga. Dazu gehört ein Debüt in der Carnegie Hall. Bald steht sein Name in großen Buchstaben auf den Plakaten und da steht nun Menachem Pressler. Es ist ein Bekenntnis zum Staat Israel. 1955 wird ein wichtiges Jahr, denn Pressler biegt von der Solistenlaufbahn ab und wird der junge Mann am Klavier des bald berühmtesten Klaviertrios der Welt. Es nennt sich Beaux-Arts-Trio und entdeckt dieses besondere Genre der Kammermusik neu. Es wird eine lange Geschichte. Das Trio besteht mehr als 50 Jahre. Die Geiger und Cellisten wechseln, der Pianist mit dem besonders schönen Ton bleibt.
Was heißt Verinnerlichung? Die Musik gewinnt ein Bild, das an Schönheit dich blendet. Du zum ersten Mal das siehst und dann sagst, lass mich das Bild weitersehen. So war es, man sieht ein Bild, wie herrlich dieser Moment ist und man sagt, ach, und bevor du ach sagst, ist das Bild weg. Du musst es weitersuchen.
Für Menachem Pressler war Klavierspielen eine Suche nach Schönheit. Als Kammermusiker, als Lehrer an der Universität von Bloomington, Indiana und auf erstaunliche Weise wieder als Solist. Als das Beaux-Arts-Trio 2008 aufhörte, da fing Menachem Pressler noch einmal als Solist an. Er wurde der älteste konzertierende Pianist der Welt. Ein körperlich kleiner Mann und großer Musiker, der das Staunen nie verlernt hat.
Dazu sind wir da, dass unser Leben wirklich einen größeren Zweck hat. Nicht nur, dass wir uns zeigen dürfen, wie gut wir sind oder was wir gelernt haben, wie fabelhaft wir diese Sachen tun können. Nein, Das ist eine andere Seite. Dafür werden wir bezahlt, dafür werden wir ja belohnt. Aber wenn wir uns hingeben dürfen, dass für jeden, der sich dem die Ohren öffnen, das Herz öffnen, die Liebe entfachen, das, denke ich, ist der Zweck eines Musikers, eines alten Musikers, eines jungen Musikers. Ja.
Menachem Pressler ist gestern im Alter von 99 Jahren in den USA gestorben. Ein Nachruf von Holger Nolze. Es ist noch nicht allzu lange her, da waren die Museen in sehr heißen Sommermonaten willkommene Zufluchtsorte, denn die Klimaanlagen temperieren die Innenräume auf etwa 20 Grad. Mittlerweile wird dieser Energieaufwand sehr kritisch gesehen, nicht erst seit Strom und Gas so teuer geworden sind. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat erst kürzlich die Pläne für das Museum des 20. Jahrhunderts, das in Berlin entsteht, überarbeiten lassen, um aus dem klimatechnisch viel gescholtenen Projekt ein, wie sie sagte, Vorbild für Nachhaltigkeit zu machen. Auch der Deutsche Museumsbund will sich in Klimafragen noch mehr engagieren. Die heute beginnende Jahrestagung steht unter dem Motto »Ins Handeln kommen, Klimaschutz im Museum«. Wiebke Arndt, Direktorin des Überseemuseums in Bremen, steht dem Verband vor. Ich habe sie gefragt, sind die deutschen Museen in Sachen Klima zu spät dran?
Ja und nein. Also ich glaube, die Energiekrise hat uns alle erwischt in Deutschland und eben auch die Museen und auch die Realisierung, dass ganz, ganz, ganz viele Museen an fossilen Energieträgern hängen, was es einfach immer noch mal eine Runde schlimmer macht. Das Thema Nachhaltigkeit, was ja mehr ist als Fragen des Energieeinsparens, hat die Museen schon länger erreicht, aber es kriegt eine andere Vehemenz tatsächlich inzwischen. Es geht ja auch um nachhaltige Personalplanung und solche Dinge. Wir erleben ja auch alle gemeinsam einen wahnsinnigen Arbeitskräftemangel auf einmal und der trifft auch die Museen. Also das heißt, die Nachhaltigkeit als Thema ist, glaube ich, mit einer anderen Brisanz angekommen in den Häusern.
Das ist natürlich ein weites Feld. Ich würde ganz gerne nochmal beim Energieverbrauch bleiben. Wie gut ist denn eigentlich der Energieverbrauch oder überhaupt die Klimabilanz der Museen dokumentiert?
Das ist auch etwas, was wir jetzt eben auch im Zuge der Energiekrise gemerkt haben, dass bis jetzt unsere Anlagen oft gar nicht so ausgelegt waren, dass wir das immer auf den Bereich des Hauses genau sagen können, wo eigentlich das Problem wohnt. Das, was man generell feststellen kann, dass einfach die ganzen vergangenen Jahre geprägt waren, die Technikstandards immer höher zu schrauben in den Museen. Wo wir jetzt umsteuern müssen, ist tatsächlich eher darauf zu schauen, wie kriegen wir es denn mit weniger Energieverbrauch annähernd genauso gut hin. Gibt es nicht andere Wege, als immer noch mehr Technik einzubauen?
Das Problem ist ja möglicherweise, dass Museum auch nicht gleich Museum ist. Also Aquarelle benötigen eine andere Behandlung als Bronzeskulpturen, Holzobjekte eine andere als zum Beispiel Textilien. Kann man da eigentlich sowas wie einen Leitfaden aufsetzen, wenn das so unterschiedliche Felder sind?
Wir haben den Museen geraten, Klimakorridore zu erarbeiten. Das ist auch geschehen. Und natürlich dabei drauf zu schauen, von was für einem Sammlungsgut sprechen wir. Die Herausforderung besteht ganz oft darin, dass die Depotsituation kein solches Feintuning am Ende oft hergibt, dass man sagt, die einen Sammlungsstücke brauchen genau exakt dieses Klima, andere sind viel tolerabler, können was anderes vertragen. Das setzt in Teilen auch noch Umräumarbeiten voraus, das setzt aber auch in Teilen Renovationen voraus, also wo wirklich auch nochmal investiert wird in die Häuser, damit sie überhaupt flexibler mit diesen Fragen umgehen können. Weil natürlich steht es außer Frage, Steinobjekte sind da sehr viel robuster als Dinge, die aus sehr vielen unterschiedlichen Materialien bestehen, die ganz schnell anfangen zu arbeiten, wenn plötzlich das Klima schwankt.
Das sind eben nicht die Museen, die diese Vorgaben zum Beispiel zu einer konstanten Temperatur umsetzen, sondern das sind ja oft auch Versicherungen. Also vielleicht muss man auch noch mal erklären, welche Interessen da eigentlich aufeinanderstoßen, wenn wir über Klimaschutz, Nachhaltigkeit im Museum sprechen.
Ja, das ist tatsächlich so. Also in den vergangenen, ich würde mal sagen, 20 Jahren sind die Standards immer kontinuierlich weiter nach oben geschoben worden. Also auch wenn wir besondere Leihgaben haben wollen, müssen wir Reporte unterzeichnen, die haben über 50 Seiten und lassen einfach nichts offen als Aspekt der Sicherheit. Und dazu gehört eben auch ganz viel klimatische Fragestellungen. Und die sind Voraussetzung für die Leihgabe, Voraussetzung für die Versicherung. Also man muss da sicherlich noch sehr viele Gespräche mit sehr vielen Menschen führen, damit auch auch da eine gewisse Flexibilisierung wieder eintritt, die wir dann auch tolerieren lernen müssen. Immer natürlich in dem Rahmen, dass keiner möchte, dass das Kulturgut am Ende verschimmelt oder zerplatzt oder sonst irgendetwas damit geschieht, weil dann werden wir natürlich dafür dann auch wieder zur Rechenschaft gezogen werden.
Das stimmt natürlich, Museen haben auch eine konservatorische Pflicht. Andererseits gibt es doch auch nicht so wenige Stimmen aus dem Museumsbereich, die sagen, wir werden in Zukunft eben nicht alles aufheben können. Der Museumsbund hat sich da relativ klar positioniert. Wir entsammeln nicht, heißt es. Wie kann man daraus eine Perspektive für die Zukunft entwickeln?
Restriktives Sammeln. Also jedes Museum braucht ein Sammlungskonzept, das auch beinhaltet ein Ablehnungskonzept. Also auch ganz klar zu sagen, welche Dinge nehmen wir nicht in unsere Häuser, um da dann auch Angeboten widerstehen zu können, die an ein Museum herangetragen werden und zu sagen, das nehmen wir nicht an. Das können wir bei uns gar nicht adäquat lagern, das passt oder auch nicht in unser Konzept. Und das Nein sagen, das ist sicherlich etwas, was da auch ganz stark dazugehört, damit Sammlungen nur noch sehr, sehr, sehr zielgerichtet wachsen.
Mit Wiebke Arndt, Präsidentin des Deutschen Museumsbundes, habe ich über die heute beginnende Jahrestagung mit dem Thema Klimaschutz im Museum gesprochen. Auf eine andere Art wirkte auch das gestrige Krönungsspektakel in London museal. Das Ritual und dessen Insignien, Reichsapfel, Schwert oder Sporen, die Gewänder und Prozessionen, das alles schien gleichzeitig aus der Zeit gefallen und dennoch für Millionen Zuschauer faszinierend zu sein. Das Interesse an den britischen Royals ist trotz Kritik ungebrochen und das an historischen Königinnen und Königen zurzeit ebenfalls. Fernsehserien, Filme oder Bücher beschäftigen sich mit Kaiserin Sissi oder eben jenen Tudors, die vor rund 500 Jahren auf Englands Thron saßen. Für die Bühne waren Heinrich VIII. Und seine zweite Frau Anne Boleyn und die gemeinsame Tochter Elisabeth I. schon immer gutes Material. Die Nationaloper in Amsterdam spielte letztes Jahr Gaetano Donizettis Anna Bolena und hat nun seine Maria Stuarda neu inszeniert. Beide Stücke unter der Regie von Jetzt Gemeinzen. Für uns hat sich Uwe Friedrich Maria Stuarda gestern angeschaut in Amsterdam. Herr Friedrich, da stehen zwei Königinnen auf der Bühne, die schottische Maria Stuart und die englische Elisabeth I. Woher kommt eigentlich die Faszination für solche Stoffe?
Da ist ja eine ganze Menge drin in dieser Konstellation. Frauen, die einander in herzlicher Abneigung gegenüberstehen, Machtspiele, Liebe natürlich. Diese ganze englische Geschichte ist ja eine ganz blutige Angelegenheit. Man denkt ja immer nur an die Französische Revolution und hingerichtete Monarchen, aber die englische Geschichte war ja viel gefährlicher für regierende Könige und Königinnen. Also das Interesse auch von Regisseuren an diesen Opern der italienischen Romantik, die ja sonst immer so ein bisschen misstrauisch beäugt werden, ist auch wegen der dramaturgischen Stärke der Werke sehr groß.
Die historische Elisabeth war ja eher eine kühle Taktikerin, auch eine Geopolitikerin, muss man sagen. Bei Donizetti ist sie allerdings eher von Gefühlen geleitet. Wie hat die Regisseurin jetzt Gemeinzen diese Figur denn angelegt?
Hier ist Elisabeth von Anfang an zerrissen, vielleicht von Reue. Man weiß es nicht so genau, ob jetzt Gemeinzen das als Rückblick der Elisabeth inszeniert. Auf jeden Fall ist sie nicht die, die kühl über die ganze Geschichte hinweggeht oder über dieses Machtkalkül nur nachdenkt, sondern sie ist ja auch verliebt in den Tenor, in Leicester, der wiederum Maria Stuarda liebt. Das Problem in dieser Inszenierung ist zum einen der Raum von Ben Bauer, der auch für Anna Bolena das Bühnenbild entworfen hat, damals vor einem Jahr eher auf die Breite der Amsterdamer Bühne abstellte. Das hat sehr schön funktioniert. Jetzt macht er einen eng zulaufenden, kleinen, unentrinnbaren Raum, der leider ein bisschen vorhersehbar ist. Also der verschiebt sich im zweiten Finale und dann wird er noch kleiner zum dritten Akt, wenn es zum Schafott geht. Die bildbestimmende Tür öffnet sich dann natürlich, möchte ich sagen. Ich hätte wirklich wetten können, öffnet sich, wenn Maria Stuarda zum Schafott geht und es wird gleißend hell und Elisabeth steht da triumphierend. Das ist ein bisschen vorhersehbar und man weiß nicht genau, wohin jetzt gemeinsam mit dieser Geschichte möchte.
Wir sind historisch im 16. Jahrhundert. Bühne und Kostüme, das kann man in einem kurzen Film der Oper sehen. Die bieten da ehrlich gesagt keine großen Überraschungen. Da geht es eben sehr historisch zu. Kann die Musik unter der Leitung von Enrique Mazzola was bieten?
Enrique Mazzola macht das sehr rhythmisch straff, sehr zugreifend, zupackend, wie auch schon im vergangenen Jahr bei Anna Bolena. Es ist weniger Raum für das Melancholische, es ist viel Drama drin und wir hören, wie Aygul Ahmetshina auf die ultimative Beleidigung von Maria, sie sei nämlich ein Bastard, reagiert. Also man hört schon, Enrique Mazzola macht da mit dem niederländischen Kammerorchester mächtig Druck und alle steigen darauf ein, das gesamte Ensemble. Christina Mchitarjan ist die Maria Stuarda, absolut auf der Höhe von Elisabetta Ismael Jordi, fängt ein bisschen verhalten an, als Lester, der Tenor, kann dann aber auch seine Strahletöne da abschießen. Das ist schon eine große Freude, auch das restliche Ensemble. Ein Tick, nicht ganz auf der Höhe wie die Frauen, die restlichen Männer, aber gerade in den Ensembles macht das auch richtig Spaß.
Und reißt es dann am Ende raus? Also würden Sie diese Inszenierung empfehlen?
Es ist großer Jubel im Publikum, noch größer als üblicherweise in Amsterdam. Die sind immer sehr begeisterungsfähig hier. Ja, musikalisch ist es ein schöner Abend, weil Mazzola bei allem, was er da straff macht, auch großes Gefühl hat für die Form, die Donizetti erfordert. Immer wieder gibt es so Momente, wo man denkt, oh, wie geht es denn jetzt weiter? Was passiert denn jetzt harmonisch? Und dann gibt es so einen Beleuchtungswechsel sozusagen in der Klangfarbe. Das ist sehr, sehr schön. Dass jetzt Gemeinzen und Ben Bauer sich nicht so richtig entscheiden können und Klaus Bruns, dass die ganze Geschichte so im dekorativen Opern-Niemandsland landet, ja, geschenkt, das stört nicht weiter.
Uwe Friedrich über Donizettis Maria Stuarda an der Nationaloper in Amsterdam. Jetzt Gemeinzen hat inszeniert, Enrique Mazzola dirigiert. Die diversen Emanzipationsbewegungen der letzten Jahre, MeToo oder Black Lives Matter, haben auch in den Museen deutliche Spuren hinterlassen, Positionen im gültigen Kanon wackeln. Der Frage, wer übersehen und wer mit fragwürdigen Etiketten behaftet wurde, geht auch das Sprengel-Museum in Hannover nach. Denn unter dem Titel »Welche Moderne? In- und Outsider der Avantgarde« steht eine Ausstellung aus dem Jahr 1937 in Paris im Zentrum mit unter anderem Werken von Henri Rousseau. Christiane Vielhaber, Sie haben sich das angeschaut im Sprengel-Museum. Was wird denn hier genau untersucht und vielleicht auch hinterfragt?
Anja, ich habe eben zugehört bei dieser Oper und dann habe ich gedacht, warum gibt es eigentlich keine primitive Sangeskunst? Oder warum gibt es das nicht in der Musik? Denn hier sagt man also naive Maler, primitive Maler, geisteskranke Maler, was wir alles dazu sagen. Oder Sonntagsmaler. Ich glaube, es gibt so eine Sängerin, die sich das kaufen konnte. Ne? So eine Sonntagssängerin, die dann Oper gesungen hat.
Müsste ich jetzt überlegen. In Amerika. Sie sprechen jedenfalls von Henri Rousseau, ja, zum Beispiel.
Mhm. Ja, und das war natürlich, wir sagen immer, der Zöllner. Das ist so eine Rezeptionsgeschichte. Ich meine, der war Steuerbeamter und hat richtig, richtig Geld gekriegt. Der hat richtig ausgestellt, der hatte Kundschaft. Und dann tat man immer so, der Naive, der Naive. Und was diese Ausstellung jetzt zeigt, das finde ich so schön, Reinhard Spieler, der Direktor des Museums, war vorher in Ludwigshafen und der sagte zu mir, eigentlich so seit 15 Jahren hängt er dran an diesem Thema. Er würde das mal so gerne machen, dieses. Und gerade heute hat das ja so eine Sprengkraft. Zum Beispiel ist auch eine Frau dabei und er sagt, wir entdecken jetzt überall Frauen oder weiße Flecken in der Kunstgeschichte. Und dass man das jetzt mal zeigen müsste. Und das kann er jetzt zusammen mit Chemnitz, zusammen auch mit einer Sammlung naiver Malerei. Und dann fällt es ihnen wirklich wie Schuppen von den Haaren. Sie stehen da und gucken sich einen Rousseau an und daneben hängt ein Magritte. Und sie denken, das ist Surrealismus. Oder daneben hängt ein Macke. Und dann sehen sie dieses Bild aus dem Urwald. Und sie sehen diese Pflanzen. Und dann sehen sie den Macke, die Fingerhüte. Und das ist... Das kann man nicht vergleichen, aber wenn Sie keine Bildunterschriften hätten, Sie würden da durchgehen und würden sagen, ja, was ist hier jetzt eigentlich naiv? Oder, das war mir nicht klar, dass ganz viele Künstler gesehen haben, in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, dass diese naive Malerei unheimlich gut ankam. Und dann haben die angefangen, naiv zu malen.
Also mit anderen Worten, die Gemeinsamkeiten zu den Künstlern, die wir als klassische Moderne verstehen, die sind eigentlich viel größer? Oder sind es doch die Unterschiede, die da den Unterschied machen?
Die Unterschiede, nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass man bei Rousseau sagen könnte der nicht doch besser malen? Der kann nicht besser. Das ist einfach toll gemalt. Und dann sehen Sie von Rousseau das Gemälde eines Monsieur X, man weiß inzwischen, wer das ist, und der hat eine Katze auf dem Arm. Und daneben hängt ein Beckmann. Und was hat der Beckmann in dem Arm? Die Katze. Und das ist genauso aufgebaut. Und dann hat dieser von Rousseau gemalte Mensch, Mann, hat eine ganz komische Stirn. So in der Mitte, wie so ein Teich, der in der Mitte so ein... Und daneben ist ein Picasso. Und Picasso hat ihn gekannt. Er hat für ihn Essen gegeben. Und dann ist genau dieser Kopf, den Rousseau gemalt hat, bei Picasso. Und dann gehen Sie noch einen Schritt weiter. Dann ist noch ein Beckmann. Und dann ist das Porträt einer Dame, die dann die Katze so hält und so eingeklemmt, wieder wie Rousseau. Also dass es nicht nur thematisch ist, sondern stilistisch. Und dann sehen Sie zum Beispiel Otto Dix und Adalbert Trillhase. Adalbert Trillhase war ein Unternehmer, der besaß viele Immobilien in Düsseldorf und kam zu dem Kreis von Mutterei. Und dazu gehörte auch Otto Dix.
Institution.
Ja. Und dann hat Otto Dix den Trillhase mit seiner Frau gemalt. Und sie denken, Dix kann doch richtig malen. Und der malt die so richtig so ein bisschen naiv. Und daneben hat Dix seine Eltern gemalt. Und er zitiert letztlich die naive Malerei von Trillhase. Und das Ganze ist ja, ich musste immer an Martin Kippenberger denken, der sagte, ich kann mir nicht jeden Tag ein Ohr abschneiden. Ne? Das ist so, bin ich eigentlich psychisch krank? Nur um sowas zu machen, kann ich mich bemühen, so naiv zu malen. Und diese Vermischung, die irritiert auf so wunderbare Weise, dass ich völlig verunsichert aus dieser Ausstellung komme.
Das ist interessant. Das Museum schreibt ja, die Werkauswahl ermöglicht eine neue Lesart der Entwicklung moderner Kunst. Sie sagen jetzt, dass Sie verunsichert waren. Also Sie würden eher zustimmen oder ist Ihr Kanon jetzt ganz durcheinander geraten?
Ja, der ist so ein bisschen durcheinander geraten. Da ist zum Beispiel einer der Franzosen dabei, wir kennen die heute nicht mehr, die in dieser Weltausstellungsausstellung war. Und sie denken heute, wenn sie denken Bodyshaming, das sind Hintern. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, so viele nackte Hintern nebeneinander, dass man das durfte oder dass man das heute hängen kann. Und darf man das vielleicht hängen, weil die Künstler als naiv gelten?
Christiane Vielhaber über die Ausstellung Welche Moderne, In- und Outsider der Avantgarde, die ab diesem Wochenende im Sprengelmuseum in Hannover zu sehen ist. Und in diesem Sinne, eine Ausstellung über eine Ausstellung, machen wir weiter, denn jetzt geht es um Kulturjournalismus, also das, was wir hier jeden Tag in Kultur heute machen. Wie viel Platz hat der insgesamt eigentlich noch im Radio oder in Zeitungen? Brauchen wir eigentlich noch Journalisten dafür? Oder sind Zuschauerkritiken der Weg in die Zukunft? Wer darf und wer sollte über wen schreiben? Die Akademie für zeitgenössischen Theaterjournalismus am Hebbeltheater am Ufer in Berlin stellte die Frage gestern Abend so. Wer erhält eine Öffentlichkeit auf der Bühne wie im journalistischen Diskurs? Barbara Behrendt hat zugehört.
Wer darf öffentlich sprechen? Diejenige, die ein intaktes Mikrofon hat. 2 von 5 Geräten funktionieren an diesem Abend, man muss also Glück haben. Gegen Ende haben es die beiden wichtigsten Gäste, die viel zu wenig zu Wort gekommen sind, dann raus. Sie behalten die Mikros in der Hand und befragen sich zu zweit. Es sind die besten Minuten. Dorte Lene Eilers, Theaterjournalistin und seit neuestem Professorin für Kulturjournalismus in München, fragt die Choreografin Joanna Tischkau, ob sie nicht Lust hätte, das Format der Gegenkritik wieder aufleben zu lassen. Also auf einen fiesen Verriss einfach mal die eigene Gegendarstellung in der Zeitung veröffentlichen. Nein, Tischkau hat dazu keine Lust.
In erster Linie will ich ja Kunst machen und ja, ich weiß nicht, ob ich unbedingt Lust hätte, dann Gegenkritik. Das ist schon sehr müßig, weil oft wird schon sehr viel missverstanden und da, wo ich anfangen müsste, ist halt auch einfach wirklich ganz weit weg. Also ich glaube, die Verantwortung, dann die Gegenkritik zu schreiben, liegt eigentlich auch wiederum bei einer anderen Kulturjournalistin und nicht bei der Künstlerin.
Denn, fährt sie fort, bei einer ihrer früheren Arbeiten sei ja tatsächlich mal ein aufschlussreicher öffentlicher Streit über die Rezeption des Abends unter KulturjournalistInnen ausgebrochen. Diese paar Sätze zeigen allerhand. Erstens, Kritiken schreiben macht viel Arbeit. Zweitens, KünstlerInnen sind für die Kunst zuständig und nicht für deren Erklärung. Drittens, Rezensionen sind heterogener als gemeinhin über die Presse behauptet wird. Eilers sieht sogar ein Missverständnis in deren Rezeption.
Und ich empfinde das Schreiben eigentlich eher so von Rezensionen als eine Art von Meinungsäußerung. Es ist eigentlich eher so wie so ein Kommentar. Ich glaube, dieses Verständnis ist weder bei Schreibenden lange Zeit gewesen, als auch eben bei den Rezipierenden, dass immer so die Kritiken so gelesen werden, als würde da gerade die Wahrheit des Abends verkündet werden. Und das ist es, glaube ich, eben nicht.
Es ist also, lässt Eilers durchklingen, gar nicht schlecht, wenn die Großkritiker mit Omnipotenzgefühl aussterben, da die jüngere Generation eher bereit sei, die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen. Allemal schlecht allerdings, dass heute viel weniger Geld für Kulturjournalismus zur Verfügung steht. Früher, sagt Eilers, habe man, genau wie Tischkau sich das wünscht, nicht nur einmal über eine Inszenierung berichtet.
Dann gab es immer die Wiederkritik und die Kritik von der vierten Aufführung und so. Das hat es alles mal gegeben. Das waren irgendwie noch so die goldenen, in Anführungszeichen, Zeiten des Feuilletons, wo wirklich Platz und Raum war, auch mehrmals über die Stücke zu berichten, weil sie sich ja auch entwickeln dann.
Im Internet können heute Dutzende Kritiken gleichzeitig erscheinen, geschrieben vom Publikum selbst, wenn es denn möchte. Sind Tischkau da die etablierten Medien nicht egal, fragt ein Zuschauer.
Jein. Wenn das Deutschlandradio über mich berichtet, dann bedeutet das trotzdem was. Ich kann mir das so als persönliche Strategie anwenden auf jeden Fall und sagen, die Meinung meiner Community, darauf lege ich am meisten Wert. Also meine Mutter schreibt die besten Kritiken. Die kommen dann immer per WhatsApp mit ganz vielen Emojis. Ja, aber ich glaube trotzdem in so einem Wertesystem, was dann wieder Sichtbarkeit produziert, sind, glaube ich, trotzdem die Medien nicht zu unterschätzen.
Alles Weitere bleibt an diesem Abend, der angeblich von Visibility, von Sichtbarkeit im Kulturjournalismus und auf der Bühne handeln soll, unterbelichtet. Welche sozialen Schichten haben überhaupt Zugang zu diesen schlecht bezahlten, familienunfreundlichen Berufen? Wie können sie diverser und offener werden? Wer sind die Gatekeeper? Und warum respektieren KünstlerInnen, KritikerInnen heutzutage anscheinend immer weniger? Warum wird der Ton rauer? Und wozu braucht es überhaupt professionelle Kritik? Kein Wort zu alledem, da man sich über die Hälfte der Zeit mit einem Vortrag der Politikwissenschaftlerin Nikita Dawan beschäftigt, der zwar viel Philosophisches über freie Rede, aber nichts konkret zum Thema zu sagen hat. Da muss die Akademie für Theaterjournalismus noch deutlich zulegen, wenn sie die Zukunft der Kritik mitgestalten will. Eines zeigt dieser Radiobeitrag allerdings über Kulturjournalismus. Er kann auch das. Die wenigen essentiellen Sätze aus einem zweistündigen Gespräch fischen und ihnen aufs Ohr spielen, ohne dass sie dafür das Haus verlassen müssen.
Und das ist auch was Barbara Behrendt über eine Diskussionsveranstaltung zum Kulturjournalismus gestern Abend in Berlin. In den Kulturmeldungen mit Henning Hüber zunächst Neues in der Debatte über die Rückgabe von Benin-Bronzen an Nigeria.
Gestern hatten wir an dieser Stelle von der Entscheidung des scheidenden nigerianischen Staatspräsidenten Buhari berichtet, sämtliche von Deutschland restituierten Benin-Bronzen an die Königsfamilie in seinem Land zu übertragen. Der Präsident hatte entschieden, dass der Ober von Benin das Eigentum an den rückgeführten Artefakten erhalte, unabhängig davon, wo und wann diese nach Nigeria gebracht würden. Er gelte als ursprünglicher Eigentümer und Bewahrer der Kultur. Damit scheint eine ursprünglich angenommene und gewünschte Präsentation der Benin-Bronzen in Afrika in einem öffentlichen Museum in weite Ferne gerückt. Im Dezember hatten die deutsche Außenministerin und die Kulturstaatsministerin zunächst 20 Benin-Bronzen an das afrikanische Land zurückgegeben. Die Objekte stammen größtenteils aus britischen Plünderungen im Jahr 1897. Sie dürfen jetzt nur noch mit Genehmigung des Ober etwa als Leihgaben herausgegeben werden. Mehr als 1000 sind noch in Deutschland. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Parzinger, betonte die Eigenständigkeit Nigerias beim Umgang mit den Bronzen. Die Regierung in Nigeria sei, Zitat, natürlich frei in ihrer Entscheidung, wie künftig mit diesen Objekten umzugehen sein wird, weil Rückgaben nicht an Bedingungen geknüpft sind. Der Bund sagt, er sehe den Sinn von Restitutionen nicht in Frage gestellt. Ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen kündigte gegenüber der deutschen Presseagentur an, es solle gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt geklärt werden, was die Maßnahme des scheidenden Präsidenten Buhari zu bedeuten habe. Dazu will Berlin mit der neuen nigerianischen Regierung ins Gespräch kommen, sobald diese im Amt ist. Noch in ihrem letzten Lebensjahr konnte die tschechische Opernsängerin, die Altistin Sonja Červina, auftreten, bei Gala-Auftritten. Heute ist sie im hohen Alter von 97 Jahren gestorben, wie das Prager Nationaltheater mitteilte. Ihr Rollen- und Stimmspektrum hatte sie zeitlebens erweitern können. Erste Erfolge hatte sie in der Hosenrolle des Octavian in ihrer Heimat. Dann ging Červina 1958 in die DDR und sang an den beiden Ostberliner Opernhäusern. Nach dem Mauerbau floh sie zunächst nach West-Berlin und wechselte dann für fast ein Vierteljahrhundert an die Oper Frankfurt bis 1990. Sie trat auch bei den Bayreuther Festspielen auf. Am berühmtesten wurde sie allerdings mit ihrer Titelrolle in Bizets Carmen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Die Arabische Liga hat Syrien wieder aufgenommen und die letzte Generation hat erneut das Denkmal Grundgesetz 49 in der Nähe des Bundestages beschmiert. Zwei Themen in den Informationen am Abend mit Petra Enzminger. Für ihr Interesse an dieser Sendung bedankt sich Anja Reinhardt.